Der Gott, der größer ist als alles. Mein Gott ist größer. Dieser große Gott, der ist mit uns. Und sein Geist, der regiert uns jetzt. Amen. So, da will ich mal lüften, was euch der Kai so ein bisschen vorhin im Verborgenen gezeigt hat. Weil jeder, der ein Auto fährt, der kennt das, oder? Ich glaube, ich hatte dieses Jahr TÜV, es ist blau bei mir hinten drauf, ja? Also, ihr kennt das, alle 2 Jahre müsst ihr euer Auto vorfahren. Da wird mal kontrolliert, ob alles gut ist, ob alles funktioniert, ob es Öl verliert. Am Ende gibt es so einen Prüfbericht. Da stehen dann die Mängel drin, was man noch beseitigen muss. Wenn man Glück hat, muss man nicht nochmal kommen. Wenn man Pech hat, darf man es nochmal vorführen, 2 Wochen später. Und wenn alles dann passt, gibt es die Plakette drauf. Mögt ihr Kekse und Plätzchen? Also ihr mögt es süß? Ich befürchte, so ganz adventlich süß wird die Predigt heute nicht werden. Schon mal so als kleine Vorwarnung, weil Advent, der ist ja eigentlich eine Bußzeit, der ist eine Umkehrzeit. Der Advent ist so eine Zeit, wo man richtig Gelegenheit hat, 4 Wochen lang sich ganz neu auf Jesus Christus auszurichten und in dieser Zeit auch mal alles beiseite zu schieben, wirklich alles beiseite zu schieben, was in so einem Prüfbericht negativ auftauchen könnte. Bußzeit, Umkehrzeit. Und unser Herr Jesus Christus, der hat vor langer Zeit, vor 2000 Jahren, bei 7 Gemeinden in Kleinasien auch so eine Art Gemeindetüff durchgeführt. Gemeindetüff, der für alle Christengemeinden auch heute bedeutsam ist, weil sonst wird das nicht in der Bibel drinstehen, die Prüfberichte dieser Gemeinden. Und weil der Advent eine Bußzeit ist, eine Umkehrzeit, eine Zeit, sich selber mal in diesen Gemeindetüff persönlich und auch als Gemeinde mal vor diesen Gemeindetüff zu kommen, vor unseren Herr Jesus Christus zu kommen, möchte ich heute am 2. Sonntag im Advent einen TÜV-Bericht, einen Gemeindetüff-Bericht mit euch durchgehen. Und zwar den TÜV-Bericht, den unser Herr Jesus Christus der Gemeinde damals in Ephesus ausgestellt hat. Hört mal, was er da schreibt. Ich lese aus der Offenbarung im 2. Kapitel. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast uns meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiden genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Jesus, der trug seinem Apostel Johannes auf zu schreiben. Also direkt erstmal so eine Aufforderung, schreibe an die Engel der Gemeinde, an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Und dieses Wort Engel, das hat nichts mit den geflügelten Gestalten über der Krippe zu tun, die bei manchen Krippen dargestellt sind, sondern Engel, das meint hier, schreibe an den Gemeindeleiter dieser Gemeinde. Also man kann sagen, der Prüfbescheid von Jesus Christus, der wird jetzt an den Gemeindeleiter ausgestellt, damit er ihn vorliest und damit ihn sich alle zu Herzen nehmen, die diesen Prüfbericht hören. Und ganz am Anfang dieses Berichtes weist sich der Prüfer als zuständiger und bevollmächtigter Sachverständiger aus, weil er schreibt, er, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Es ist Jesus Christus, der Lebendige selbst, der war Johannes erschienen, in einem Bild erschienen, eine herrliche Lichtgestalt, verklärt, allmächtiger Gott, von sieben Leuchtern umgeben. Und diese Leuchter, die stellten die sieben Gemeinde dar, sieben Sterne in der Hand, die die Hirten der Gemeinde repräsentierten. Und das soll ganz klar bedeuten, eine Gemeinde von Jesus Christus, eine christliche Gemeinde, ist kein eigenmächtiger Verein, sondern sie gehört dem Herrn Jesus Christus. Und die, die die Gemeinde leiten, die sind ganz seinem Dienst verpflichtet. Ich will es mal konkretisieren. Weder der Wille des Pfarrers noch des Kirchenvorstandes, noch einer Mehrheit von Gemeindegliedern, noch die Beschlüsse von Kirchenleitungen oder Synoden, die dürfen letztendlich entscheidend sein, sondern der Wille unseres Herrn Jesus Christus, das ist das Entscheidende. Zugleich aber, finde ich, ist in dem Bild auch ein großer Trost vorhanden. Christus ist da, Christus ist nahe, Christus ist mitten unter uns, Christus ist in uns. Der hält uns fest und er lässt uns auch in den schwierigen Situationen nicht im Stich. Aber jetzt schauen wir mal rein, was da genau in diesem Prüfbericht drin steht. Ich weiß, wie du lebst und was du tust, steht da. Also Jesus Christus, der hat das ganze Gemeindeleben genau im Blick. Der achtet auf das Verhalten jedes einzelnen Gemeindemitglieds. Und Jesus Christus kann keiner etwas vormachen. Und dabei würdigt er durchaus auch die schwierigen Umstände, mit denen die Gemeinde zu kämpfen hat. Er weiß, dass sie als Minderheit in einer heidnischen Großstadt mit besonderen Belastungen zu kämpfen hat. Vor allem, weil viele Mitbürger ganz verständnislos für die Christen da in Ephesus sind, weil sie die Gemeinde verspotten, weil sie ihr vielleicht sogar feindselig gegenüberstehen. Und Jesus, der berücksichtigt auch bei uns die besondere Situation, in der wir stehen. Er kennt auch unsere, im schönen Lutherdeutsch gesagt, unsere Mühsal. Und auch wir als Christen in Obertshausen, wir sind in unserer Umgebung eine Minderheit. Selbst die, die lediglich durch die Taufe in der Kartei einer Gemeinde erfasst sind, aber noch nie wirklich Wiedergeburt oder Errettung erfahren, Erweckung erfahren haben, selbst die, die sind mittlerweile hier in Deutschland zu einer Minderheit geworden. Das braucht uns wirklich nicht erschrecken. Das soll uns auch gar nicht erschrecken, ja? Aber wir brauchen uns in keiner falschen Sicherheit wiegen, wie christlich das sogenannte christliche Abendland noch ist. Jesus, der nennt in seinem Gemeindetüff nun zunächst mal einige positive Punkte. Da lobt er den unermüdlichen Einsatz der Christen in Ephesus. Damit ist das Bleiben im Glauben gemeint. Die Treue, das nicht müde werden, das Durchhalten, auch in schwierigen Umständen, auch in der vollkommen heidnisch-atheistischen Umwelt, das Festhalten am Glauben. Und ja, dieses Bleiben beim Glauben, dieses Festhalten am Glauben, manchmal ist das eine große Herausforderung. Solange man gesund ist, solange alles gut läuft, solange man sich in der Gemeinde wohlfühlt und genau die Art von menschlicher Zuwendung findet, die man sucht, dann ist es leicht, Christ zu sein. Aber was ist, wenn Krankheit kommt, Unglück, Stress, Unzufriedenheit, Probleme, auch ganz bewusst innerhalb der Gemeinde? Was ist, wenn die Freuden, aber auch die Sorgen des Alltags uns ganz in Beschlag nehmen wollen? Bewährt sich dann der Glaube immer noch? Ist dann da immer noch unermüdlicher Einsatz im Sinn von Treue, im Sinn von Durchhalten? Wie sehen wir Oberzeuser in der Waldkirche denn an diesem Punkt im Gemeindetüff unseres Herrn Jesus Christus aus? Halten wir durch? Sind wir treu? Es gibt Jesus-Nachfolger hier, ja. Es gibt Menschen, die treu in den Gottesdienst gehen. Menschen, die hier in der Kirche, aber auch darüber hinaus im Alltag, die den lebendigen Gott anbeten, für die er ganz im Mittelpunkt steht. Es gibt sehr, sehr viele, die mitarbeiten. Schon allein für diesen Gottesdienst werden das so viele, dass man die Namen gar nicht aufzählen kann. Die mitarbeiten, Technik, Musik, Deko, Moderation, so viele Dienste mehr. So viele, die in der Woche auf sein Wort hören, die Andachten halten. So viele, die unter der Woche Zeugnis von Jesus Christus ablegen, auf der Arbeit oder bei Freunden. Es gibt so viele Jesu-Nachfolger, die auch materielle Güter und Geld geben in unserer Gemeinde, damit dadurch Verkündigung geschehen kann. Das sieht unser Herr Jesus Christus. Und das ist gut. Und das ist eine Frucht des Geistes. Aber er sieht auch die Mängel. Er sieht die schadhaften Stellen. Er sieht auch den Rost. Wie viele junge Menschen haben hier als Konfirmanden vor diesem Altar gekniet? Hatten im Konfirmandenunterricht gehört, dass nur Jesus Christus wahres Glück schenken kann. Und dann nach der Konfirmation haben wir sie nicht wieder gesehen. Nicht hier, auch nicht in anderen Gemeinden. Wie viele haben wohl nur noch eine lockere äußere Beziehung zur Gemeinde. Und der Glaube, der brennt auf Sparflamme, der droht zu erlöschen. Wo ist auch Rost in unserem Gemeindeleben? Mal einen Blick drauf werfen, wo wir den finden. Im Prüfbericht an die Epheser, da ist noch ein weiterer positiver Punkt aufgeführt. Da heißt es: Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Die Epheser damals, die kannten die Warnung Jesu vor falschen Propheten und die haben diese Mahnung ernst genommen. Sie wussten, immer wieder werden Menschen tun, als wären sie Christen und den Anschein erwecken, dass sie Gottes Wort reden, in Wirklichkeit aber falsche und unbiblische Lehren verbreiten. Menschen, die sich als Christen ausgeben, aber dann eine falsche Lehre verbreiten, die Gemeinden spalten und am Ende auch zerstören kann. Die Epheser, die haben die Verkündigung dieser Menschen aufs Genaueste geprüft, anhand von dem, was sie aus Gottes Wort gehört hatten, anhand von dem, was ihnen Paulus bei der Gemeindegründung gesagt hatte. Sie hatten genau gehört und festgestellt, da ist manches, das klingt alles sehr fromm, stimmt aber nicht mit Gottes Wort überein. So haben sie nicht auf die falschen Apostel gehört. Ebenso haben sie den Lebenswandel der sogenannten Nikolaiden zurückgewiesen. Das waren Menschen, die haben sich als Christen ausgegeben, aber meinten, sie hätten alle Freiheit zum Sündigen. Und das äußerte sich vor allem in sexueller Ausschweifung, in Ehebruch, in Unzucht, in Prostitution. Jesus erwähnt lobend in seinem Bericht: Eines allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktik der Nikolaiden genauso wie ich. Aber genau hinhören. Jesus und die Christen in Ephesus verscheuen ihre Praktiken, nicht die Person. Auch die Person ist geliebt. Das, was sie tut, ist schlecht. Wie wird Jesu Prüfbericht wohl in dieser Hinsicht bei uns ausfallen? Findet Jesus bei uns Gemeindeglieder, die eifrig alle Lehren prüfen, die im frommen Gewand daherkommen, etwa in Fernsehgottesdiensten, bei Vorträgen von Worthaus ganz aktuell oder in manchen kirchlichen Verlautbarungen unserer Landeskirche? Erkennt ihr dann auch, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn da zum Beispiel Jesus gar nicht mehr erwähnt wird? Oder wenn Jesus höchstens noch ein Vorbild der Mitmenschlichkeit ist? Wenn Jesus nicht mehr der einzige Weg zu Gott ist? Wenn Jesus nicht mehr Retter der verlorenen Menschheit ist, weil man sagt, es muss doch gar keiner gerettet werden, es kommen doch alle am Ende in den Himmel? Entlarven wir da die falschen Lehren? Und bemüht ihr euch im fleißigen und ernsthaften Studium von Gottes Wort darum, auch die nötigen Voraussetzungen dafür zu erlangen, dass die an diesem Maßstab geprüft werden kann? Distanzieren wir uns ebenso wie die Epheser von der Sünde oder sagen wir, das ist doch alles Privatsache, das geht uns doch gar nichts an? Wie wird da der Gemeinde-TÜV-Bericht für uns in Obertshausen ausfallen? Eine Sache hatte Jesus auch in Ephesus zu beanstanden. Er ließ schreiben: Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Oder wie es Luther übersetzt hat: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die erste, die glühende Liebe zu Jesus. Als Paulus das Evangelium nach Ephesus gebracht hatte, diese Liebe, die so tief ins Leben hineingekommen ist, die aufrichtige Reue, und dann die Annahme von Jesu Vergebung, die jubelnde Freude, mit der sie Jesus immer angebetet haben, sich von ihm haben senden lassen in ihre Welt, in ihren Alltag hinein. Der Eifer aus dieser glühenden Liebe, mit dem sie anderen Menschen das Evangelium weitergesagt haben. Die Ernsthaftigkeit, mit der sie sich um ein gottgefälliges Leben bemüht haben. All das, das hat in Ephesus nicht aufgehört, aber es war lau geworden, es war träge, lustlos geworden. Wie sieht's damit bei uns aus? Wo ist unser Eifer? Wo ist unsere erste Liebe? Haben wir Jesus so lieb, dass er für uns das Wichtigste auf der ganzen Welt ist? Wie war das am Anfang, als ihr zum Glauben gekommen seid? Brennt die Liebe noch genauso oder muss man das Feuer wieder ein bisschen anschüren, wieder kräftig machen, zurück zur ersten Liebe? Dass wir uns von dieser Liebe leiten lassen, von dieser Liebe verändern lassen, dass wir seine Liebe auf andere Menschen ausstrahlen, dass wir in jedem Menschen einen Menschen sehen, für den Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ganz egal, wie viel Mist und Blödsinn der macht und gemacht hat. Und wagen wir auch Sünde und falsche Lehre beim Namen zu nennen? Was Jesus den Ephesern zurief, das gilt auch für uns. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und auch das kann's geben, dass Menschen und ganze Gemeinden beim Gemeindetüff durchfallen. Aber anders als beim richtigen TÜV hängt das alles nicht von der Einhaltung bestimmter Normen oder Bestimmungen ab. Weil sonst könnte keiner selig werden, sonst könnte keiner durchkommen. An Gottes Gesetz würden wir alle scheitern. Es geht darum, ob wir bereit sind, uns von Jesus prüfen zu lassen. Immer wieder. Ob wir sein Urteil über uns anerkennen, ob wir bereit sind, uns von ihm erneuern und verändern zu lassen, ob wir im Glauben treu bleiben. Das heißt, ob wir zur Umkehr bereit sind, ob wir uns durch seinen Heiligen Geist auch immer wieder erneuern lassen wollen. Lasst uns das gerade auch in unserer Gemeinde tun, uns durch den Geist erneuern lassen. Lasst uns Jesus um Erweckung bitten, um Erweckung in seinem Heiligen Geist. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Am Schluss seines Sendeschreibens hat Jesus noch etwas sehr Schönes und Tröstliches aufgeschrieben. Da heißt es nämlich, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Und jetzt kommen wir doch noch mal zum süßen Gebäck des Advents zurück. Kennt ihr die Plätzchen, die unten die Oblaten drauf haben? Das soll nämlich eine Erinnerung daran sein, die Oblate vom Abendmahl, das soll die Erinnerung sein, wir dürfen von diesem Baum des Lebens, der im Paradies steht, essen. Weil Christus uns angenommen hat, weil Christus uns verändert hat und weil er uns immer wieder verändern und erneuern will. Und deshalb vielleicht heute Nachmittag, wenn das süße Plätzchen gegessen wird, denkt dran. Der Baum des Lebens, der im Paradies steht, der steht uns offen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.